Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
Herzlich willkommen zur 8. Folge von Justitias Töchter. In unserem Podcast zur feministischen Rechtspolitik sprechen wir mit Frauen über Recht, über Feminismus und über die gleichstellungspolitischen Forderungen des Deutschen Juristinnenbundes. Und wir freuen uns außerordentlich auf die heutige Folge, denn es wird eine glamouröse Folge zum Jahresende. Wir sprechen mit einer ganz besonderen Tochter Justitias, mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär.
Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, du sagst es, wir haben uns gedacht, heute mal nicht über ein Thema zu sprechen, sondern wir sagen hier ja immer, wir sprechen mit Frauen über Recht und über Frauen im Recht. Und heute sprechen wir einfach mit einer Frau im Recht, die es sehr weit gebracht hat. Sie ist Bundesverfassungsrichterin und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, für alle, die nicht JuristInnen sind, das ist das höchste Amt, was man in der Bundesrepublik Deutschland als Juristin ausfüllen kann, zu dem man berufen werden kann. Es ist sozusagen der Adelstitel. Das kann man schon so sagen.
Ja.
Und sie ist Feministin.
Ja, und das ist was ganz Besonderes. Und es ist für uns auch was ganz besonders Schönes, dass sie heute unserer Einladung hier in den Podcast folgt.
Ja, und ich bin ganz aufgeregt schon.
Ich auch ein bisschen.
Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch und freue mich sehr, dass sie zugesagt hat. Für diese, ja, man kann schon sagen, Weihnachts-Special-Folge. Wir möchten, glaube ich, den Moment jetzt hier nutzen, bevor wir auch gleich wirklich ins Gespräch einsteigen. Wir haben im Vorspann eigentlich nicht viel zu sagen heute, aber ein bisschen zu danken. Also wir danken natürlich unseren ZuhörerInnen, wir danken für die stetig wachsenden AbonnentInnenzahlen, das freut uns wahnsinnig. Wir freuen uns natürlich auch über jede Abonnentin, die sich dazu entscheidet, uns zu folgen und die Folgen zu hören. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, über jedes Feedback, was auch wirklich gerne nach jeder Folge an uns geschickt werden kann. Wir lernen dazu und wir lernen daraus.
Und wir möchten uns auch bedanken beim Deutschen Juristinnenbund, wo unser Projekt ja angebunden ist, wo wir viel Unterstützung bekommen für die einzelnen Folgen und die Konzeption und auch natürlich die mediale Aufbereitung. Und ein ganz besonderer Dank gilt auch Vivian Valentina, meiner Schwester, die uns hier technisch und beim Schnitt und in der Regie supportet. Und außerdem auch Inga Schuchmann, von der ja dieses ganz spektakuläre Intro stammt.
Ja, weihnachtliche Dankesgrüße gehen da raus und ich würde sagen, wir steigen ein. Wir steigen ein in das Gespräch, was uns hier heute erwartet. Und ja, ich möchte begrüßen unseren heutigen Gast. Liebe Frau Bär, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns zu sprechen. Wir freuen uns sehr, fühlen uns sehr geehrt, zu dieser fulminanten Weihnachtsfolge heute hier virtuell mit Ihnen zusammenzusitzen. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Sie haben ja mittlerweile Berühmtheit erlangt und insofern ist es ja für die, mit denen Sie reden wollen, auch durchaus eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir es hier immer so bei Justitias Töchter, dass wir unsere Gäste vorstellen. So möchte ich es auch heute handhaben und Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas näher bringen. Sie haben eine beispiellose Karriere als feministische Juristin hingelegt, von der wir natürlich nur die Eckdaten hier nennen können, aber vielleicht die wichtigsten. Sie sind seit 2002 Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin und haben dort den deutschlandweit einzigartigen Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien inne. Das ist ein Lehrstuhl, der sowohl an der juristischen Fakultät als auch in den Gender Studies verortet ist. Sie haben schon promoviert zu einem gleichstellungsrechtlichen Grundlagenthema, zum Thema Würde oder Gleichheit. Und neben diesem Doktortitel tragen Sie heute aber mehrere Ehrendoktorwürden von renommierten Universitäten weltweit, von der University of Michigan zum Beispiel in den USA, von der Universität Hasselt in Belgien, von der Universität Luzern in der Schweiz. Und seit jeher möchte man sagen, und bis heute ist als Wissenschaftlerin Ihr Schwerpunkt Recht und Gender, also Recht der Geschlechterverhältnisse und das Recht in interdisziplinären und internationalen Bezügen. Sie sind also beruflich überaus erfolgreich, darüber hinaus aber auch immer schon politisch, aktivistisch und wissenschaftlich im Ehrenamt engagiert. Seit 1994 sind Sie Mitglied des Deutschen Juristinnenbundes. Sie waren 2003 bis 2010 Direktorin des Gender-Kompetenzzentrums in Berlin und Vorstandsmitglied der Fachgesellschaft Geschlechterstudien von ihrer Gründung 2010 bis 2012. 2009 bis 2015 auch Gründungsdirektorin des Instituts für interdisziplinäre Rechtsforschung, Law and Society Institut des LSI an der HU Berlin und natürlich besonders bekannt und der Schritt in der jüngeren Zeit war natürlich 2011, als Sie berufen wurden als Richterin des Bundesverfassungsgerichts im ersten Senat auf Vorschlag der Grünen einstimmig gewählt.
Liebe Frau Professorin Beer, wir sind ja hier der Podcast für feministische Rechtspolitik und wir möchten heute mit Ihnen über feministische Haltung und Recht sprechen. Und ich habe jetzt gerade kürzlich einen Podcast mit Ihnen gehört und da einen Beschreibungstext zugelesen, in dem Sie als bekennende Feministin angekündigt wurden. Und überhaupt ist es wohl schwer, Medienberichte zu finden, die nicht auf Ihre feministische Haltung eingehen. Deswegen würde mich zum Einstieg interessieren, wie sind Sie eigentlich zur Feministin geworden? Gab es da so etwas wie eine Initialzündung oder so ein Feminist Awakening Moment?
Ich glaube, den gab es nicht, weil ich den Eindruck habe, das habe ich ja auch mal gesagt, wer die Welt verstehen will, muss sie auch mit einer Gender-Perspektive anschauen. Und das sozusagen analog verstehe ich das feministische Engagement. Und für mich ist es kein Bekenntnis natürlich, sondern ein Engagement. Und das kann ich erinnern, sich sehr früh so ein bisschen aufregt, wenn es ungerecht um einen herum zugeht. Und wer sich nicht bequem im eigenen Privileg einrichtet, sondern irgendwie versteht, dass die Welt doch sehr unterschiedlich in den Ausgangsbedingungen gestaltet ist. Und für mich, die aufgewachsen ist in einem kleinen Bergarbeiterort, wo man sehr früh sah, was unterschiedliche Chancen bedeuten, die dann Sport gemacht hat, der irgendwie öffentlich so gar nichts galt und bei Frauen eher nicht unproblematisch gesehen wurde, weil er angeblich so männlich war, was mich total irritierte, weil ich machte ja vor allen Dingen mal Sport. Wer all solche Dinge nicht einfach nur hinnimmt als Normalitäten, sondern irgendwie sich da nochmal so eine Frage stellt, finde ich, kann doch gar nicht umhin, als eine gewisse sozusagen feministische Perspektive zu entwickeln. Und feministisch klug wird man dann nur, wenn man, wie bei allen Dingen, dazu liest und redet und sich auseinandersetzt und sich konfrontiert mit den vielen Unterschieden, die es innerhalb des Spektrums feministischer Perspektiven gibt. Und das sage ich vor allen Dingen, weil Feminismus, so wie auch Gender, ja oft verwechselt wird, wie ich habe auch mal darüber nachgedacht, dass es einen Geschlechterunterschied gibt. Und das, finde ich, spiegelt nicht den Stand der Dinge und spiegelt auch für mich auch nicht das, was andere Leute wahrscheinlich als Haltung identifizieren, nämlich eine gewisse Kompetenz, eine sozusagen Sehschärfe zu entwickeln im Umgang mit der Welt um mich herum. Das ist für mich feministisch durch die Welt gehen. Insofern ist es keine Identität, es ist keine Ideologie, es ist kein Parteibuch, aber es ist ein geschärfter Blick für bestimmte Dinge. Und der ist im Laufe meines Lebens aufgrund der Vielfalt der Erfahrungen, wo man so durchgeht, gewachsen. Die Awakening Moments, wenn überhaupt, gibt es vielleicht so in der Wissenschaft oder im Hinblick auf bestimmte theoretische Perspektiven und Begegnungen mit beeindruckenden Frauen oder auch Männern, da in dem Fall weitaus mehr beeindruckenden Frauen, die mir dann durch oft nur Randbemerkungen irgendwie die Augen geöffnet haben. Und das, ja, ist vielleicht ein bisschen immer sukzessives Awakening.
Ich habe Sie jetzt so verstanden, wie dass Sie sehr früh eigentlich einen, ja, ich würde sagen, feministischen Blick auf die Dinge hatten und sich für Ungerechtigkeiten, über Ungerechtigkeiten aufgeregt haben. Und ich habe auch mal gelesen, Sie haben so gesagt, Sie sind ein Kind der Frauenbewegung, auch der 80er Jahre. War da Jura so ein Studium der Wahl für Feministinnen? War das so?
Nee, war es nicht. Und ich glaube, das würde für mich meine Selbstwahrnehmung, und das ist vielleicht auch eine Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der eigenen Biografie, nicht ganz abbilden. Ich bin Jahrgang 64 und ich glaube, wir sind ja alle ein Stück weit Kinder unserer Zeit und insofern gar nicht so wahnsinnig individuell. Was bin also ich? Für mich war die Umweltbewegung, die Bewegung NATO-Nachrüstung, also die Angst vor einem Atomkrieg, ein sehr prägendes politisches Moment und in dem Sinne auch wichtiger und prägender zunächst als eine Frauenbewegung, die mir ja gar nicht so begegnete. Jedenfalls nicht in der Schule und auch nicht so sehr im Sport. Und dann gab es in Berlin auch noch, wo ich dann später lebte, die Hausbesetzerbewegung. So dass auch die Auseinandersetzungen nicht nur um Wohnungspolitik, die ja alle heute wieder total aktuell sind, sondern auch die Auseinandersetzungen mit den Spätfolgen des RAF-Terrorismus und aber auch dem Begriff Polizeigewalt und Staatsgewalt ganz, ganz entscheidende Themen waren, die mich natürlich beschäftigten. Das gehörte dazu. Dass dann die Motivation mich dazu brachte, Jura zu studieren, hatte viel damit zu tun, dass ich was sozusagen gesellschaftspolitisch Interessantes studieren wollte und dass ich schon den Verdacht hatte, der sich, glaube ich, auch erhärtet hat, dass das Recht eines der Machtzentren darstellt, mit denen wir versuchen, die Dinge nochmal so friedlich zu klären. Und dass so eine ganz basale Neugierde gab, aber auch so ein, das Feld überlasse ich doch nicht den anderen. Denn, darauf zielt ja Ihre Frage, Recht, Jura, Rechtswissenschaft war ein konservatives Feld. Für jemanden, der sich irgendwie so links oder in der Bewegung, sei es jetzt irgendwie Gorleben oder Häuserszene oder was auch immer, auch nur in der Nähe fühlte, war Jura nicht gerade das Fach der Wahl. Und das sieht man ja ein Stück weit auch dann an meinen weiteren Entscheidungen, denn ich habe Jura angefangen zu studieren, aber war jetzt, sagen wir mal vorsichtig, nicht maßlos begeistert. Ging dann ein Stück weit aus Neugierde, aber auch, weil ich nicht so begeistert war, ja ans Otto-Suhr-Institut, um damals letztlich ein interdisziplinäres politikwissenschaftliches Studium anzufangen. Da ging ich hin, weil ich immer noch dachte, so Gesellschaftspolitik und Politik, alles, ja, aber das mit Jura und Und dann machte ich kleine Ausflüge in die Publizistik und die Philosophie und das war auch alles wahnsinnig spannend, aber noch nicht so medias res. Und dann kam die berühmte Entscheidung, die ja für viele irgendwann ansteht, diese Vernunftnummer. Und da gab es schon eine Entscheidung wieder, das ist ein Feld, das man nicht sozusagen den anderen, wer auch immer das ist, überlassen sollte, sondern wenn man selbst irgendwie das Gefühl hat, Gesellschaft mitgestalten zu wollen, so groß hätte ich das wahrscheinlich damals nicht formuliert, aber das war, glaube ich, die Motivationslage, dann war es richtig oder dann lag die Entscheidung nahe, es doch zu probieren, in dem Feld wirklich sozusagen sich auch der Herausforderung Examen zu stellen und da weiterzumachen. Und ich will einen Punkt ergänzen. Ich hatte das Glück damals in einer Gruppe und gar nicht frauenbewegt, sondern in einer Gruppe, die sich politische Prozessbeobachtungsgruppe nannte, von Studierenden engagiert zu sein. Das waren die einzigen, die ich schon auf 35 Meter gegen den Wind im Hörsaal identifizieren konnte als anders. Und mit denen entwickelten wir auch die wilde Idee oder aus diesem Kreis, mal ein Seminar zu Frauen und Recht und feministischer Rechtswissenschaft zu machen. Das gab es nämlich damals nicht. Den Begriff gab es ja auch nicht. Und ging zu Frau Limbach, der späteren nicht nur Justizsenatorin von Berlin, sondern auch Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, die ja später...
Erste einzige Frau übrigens.
Genau, und sehr auch als Feministin ja angegriffen wurde. Als wir aber zu ihr gingen, lehnte sie das als eine vollkommen wild gewordene Idee ab.
Feminismus.
Das fand sie nicht wissenschaftlich. Nun kann ja sein, dass wir da auch irgendwie merkwürdige Dinge präsentiert hatten, aber ich erinnere das noch sehr deutlich, weil Sie ja danach fragen, meine Verortung war nicht primär Frauenbewegung, sondern meine Verortung war gesellschaftliche Verhältnisse hinterfragen, die Dinge nicht einfach so hinnehmen, so ein kritisches Spektrum, auch Bürgerbewegungen und soziale Bewegungen als Orte ernst nehmen und auch erfahren, also zu sehen, Demokratie funktioniert in 68ern, hätte man gesagt, auch außerparlamentarisch. Aber das war ein sozusagen ein Civil Rights Spektrum, in dem ich da war, wo dann die Frauenfrage und das Feministische dazuwuchsen, erstmal von niemandem so richtig gewollt waren und sich langsam aber sicher entwickelten.
Und konnten Sie mit Jutta Limbach da dann später nochmal irgendwann drüber sprechen?
Ja, also ich habe später ja mit anderen, man engagiert sich ja nie alleine, zum Beispiel im Rahmen der Wiedervereinigung mich in der Verfassungsdebatte so ein bisschen engagiert und zwar wohlgemerkt, als ich glaube, da war ich Studentin und versuchte Veranstaltungen zu organisieren, wo feministische Forderungen diskutiert wurden. Und da habe ich regelmäßig Jutta Limbach eingeladen, sowie auch Lore-Marie Peschel-Gutzeit und andere. Und Frau Limbach hat immer später zu mir gesagt, Ja, sie sind ein bisschen frech, aber ist schon ganz gut. Und hatte so ein Adoptionsverhältnis zu mir, habe ich immer den Eindruck gehabt. Ich habe sie sehr, sehr geschätzt und bin ihr dann sehr oft begegnet. Ist eine tolle Frau, aber natürlich im Spektrum des feministischen Denkens ganz woanders als ich. Und eine andere Generation. Und insofern, ja, wir sind uns immer wieder begegnet, weil ich eher die Jüngere war, die Plattform ihr organisiert habe, aber dann auch in die Auseinandersetzung ging.
Das ist jetzt vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil so ein paar Namen schon gefallen sind und weil uns das natürlich interessiert. Jetzt war Jura, Sie haben gesagt, Ihre Motivation war auch, das Feld nicht den anderen zu überlassen. Aber die anderen, das waren ja schon viele. Also heute noch ist, darüber haben wir erst in der letzten Folge gesprochen, Jura einfach total männlich und weiß und konservativ und privilegiert noch dominiert. Und zu Ihrer Zeit, stelle ich mir vor, muss es noch viel schlimmer gewesen sein. Allein irgendwie der Frauenanteil der Juraprofessorin in den 80er Jahren lag zwischen 1 und 2%. Hatten Sie als Studentin, Referendarin Vorbilder, an denen Sie sich orientieren konnten?
Also das eine, was ich sagen wollen würde, ist, dass ich Jura nicht so monolithisch männlich wahrnehme. Denn Jura, heute umso mehr, aber auch damals schon, hatte doch auch immer ein paar Leute dabei, ein paar Stimmen, ein paar Zeitschriften, die Alternativkommentare zum Grundgesetz, die kritische ja. Justiz, die Zeitschrift für Rechtssoziologie, die man im Studium nicht präsentiert kriegte, sondern suchen musste, aber sie gab es. Insofern, und das waren die wichtigen, nicht vielleicht im engeren Sinne Vorbilder, nicht die eine Person, wo ich sagte, so will ich werden, aber jedes Mal, wenn ich einem solchen Menschen oder einem solchen Sprachrohr oder einem solchen Text begegnete, dachte ich, aha, siehste, es gibt mehr. Und diese anderen Stimmen zu entdecken, das war wichtig. Da war Jutta Limbach, lustigerweise, die das feministische Seminar ablehnte, auch eine, weil sie nämlich die Schuldrechtsvorlesung damals zum sozialen Schuldrecht machte und die ersten Überlegungen zu einem Verbraucherschutzrecht präsentierte. Und als Rechtssoziologin die Vorlesung hielt, also eine Vorlesung, die nicht nur Dogmatik, sondern verortete Dogmatik machte. Das war für mich zum Beispiel wichtig. Ich habe bei jemandem wie Ortleutner ein Seminar gemacht, war furchtbar anspruchsvoll und habe keine gute Note auf meine Seminararbeit gekriegt, aber war augenöffnend. Auch mit Lore-Marie Peschel-Gutzeit oder anderen Leuten, Frauen aus dem auch Deutschen Juristinnenbund, sozusagen die Altvorderen, die Großen, die ich ja irgendwie bewunderte, die mich auch wieder ein bisschen einschüchterten, aber mit denen ich mich auch stritt, wo ich auch an vielen Stellen anderer Meinung war. Es waren alles Begegnungen, die mir sagten, da ist mehr los als dieses sozusagen Mainstream-Hegemoniale, was mich wirklich nicht begeisterte.
Ja. Trotzdem ist es ja so, jedenfalls nach unserer Wahrnehmung, wenn man jetzt im Fach der Rechtswissenschaften unterwegs ist und vielleicht auch da im Forschungsfeld der feministischen Rechtswissenschaften stärker, dann passiert es ja, dass man in der Rechtswissenschaft jetzt nicht immer so ganz ernst genommen wird, steht manchmal so ein bisschen unter Ideologieverdacht und muss dann auch besonders viel dafür tun, sich zu beweisen, dass man trotzdem, trotz dieses Forschungsfeldes, eine gute Juristin ist. Entspricht das auch Ihrer Erfahrung?
Das entspricht voll und ganz meiner Erfahrung und ich sag's mal so, dass am Anfang nimmt man das hin und damit rechnet man realistischerweise auch. Wenn man sich von den sozusagen Sidestreams nähert oder eine kritische Perspektive hat, muss man nicht gleich mit Applaus aus der Mitte rechnen. Das wäre paradox. Aber zunehmend auch mit meiner beruflichen Entwicklung und jetzt als Richterin des Bundesverfassungsgerichts und Mitautorin eines der großen Case-Cookbooks zu Comparative Constitutionalism oder jemandem, die sich doch irgendwie in vielen Feldern auch mit Dingen beschäftigt hat, da, gelinde gesagt, nervt es und ärgert mich auch. Denn es ist nach wie vor so und eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass ich als Verfassungsrichterin da irgendwann auch mal rauskomme aus dieser Falle. Es ist aber nach wie vor so, dass mein zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten komplett reduziert wird auf, na, das ist doch die mit Gender. Und was anderes einfach nicht, ich nenne das den Verschattungseffekt. Wer einmal mit feministischer Rechtswissenschaft wirklich anfängt und nicht nur diesen einen, die Quote ist auch ein interessantes Thema, sondern wirklich sich mit den eher anspruchsvollen Theorien beschäftigt und dafür wirklich dafür arbeitet und was macht, da besteht das Risiko, gerade in der Wissenschaft, diesem Verschattungseffekt zu erliegen, dass man für nichts anderes mehr wahrgenommen wird. Dann, das ist ja ihr zweiter Punkt, die Abwertung, die damit einhergeht, auch abzukriegen, natürlich heute in der ganz höflichen Form als Richterin und Professorin fällt das so ein bisschen anders aus, aber es passiert nach wie vor, dass doch mehr oder minder das als nicht ordentlich Jura, partikular, tendenziell ideologisch und so weiter abgewertet wird. Und damit meine ich noch nicht mal diejenigen, die das mittlerweile als Teil ihrer politischen Agenda tun, denn da hat sich natürlich auch was geändert. Am Anfang meiner Karriere war das Unkenntnis und Vorurteile. heute ist es immer noch Unkenntnis und Vorurteile, aber daneben steht mittlerweile eine strategische Ausrichtung, insbesondere der populistischen Bewegung, nationalpopulistischen Bewegungen, aber auch Teilen bürgerlicher Parteien, die, das kann man an den Drucksachen des Deutschen Bundestages gut nachvollziehen, immer wieder Anträge zum Beispiel in den Parlamenten stellen und in Frage stellen, ob Gender Studies Wissenschaft wäre. Insofern ist das eine ganz böse Entwicklung, aber ja, trifft mich auch immer noch.
Und haben Sie da Strategien entwickelt im Laufe Ihrer Karriere und Entwicklung, gegen diesen Verschattungseffekt davor zu gehen oder dem so ein bisschen vorzubeugen oder was entgegenzusetzen, was Sie vielleicht uns auch raten können?
Naja, also ich kann Ihnen verraten, was ich für Ratschläge erhalten habe. Das eine ist, als Frau verschweigt man nie den Doktortitel. Ich fand das am Anfang immer so ein bisschen, wenn der nicht von alleine genannt wird, dachte ich, naja, ich mache doch jetzt nicht die Angebernummer und präsentiere meine akademischen Titel. Und da sagte mal irgendwann eine viel, viel ältere, sehr, sehr, sehr erfolgreiche Frau zu mir, das lassen Sie mal, sondern den nennen Sie immer. Und dann fiel mir auf, dass ich in vielen Situationen war, wo der von Männern genannt wird und meiner nicht. Und dann dachte ich, na dann doch mal erst recht. Das spiegelt sich oder trifft sich mit etwas, was Susan Neiman mal auf Einladung eines Mentoring-Programms an der Humboldt-Uni gesagt hat, was ich sozusagen organisieren durfte für Nachwuchswissenschaftlerinnen. Der Vortrag, den sie hielt, hieß Rot tragen. Und am Anfang dachte ich, worüber möchte ich reden? Rot tragen. Nämlich sich vorne hinsetzen und nicht hinten in der Ecke im Hörsaal verkriechen. Auffällig sich seiner selbst bewusst sein und das nicht verstecken, verschweigen, an den Rand drängen, sondern selbst auftreten, eben zur Not sie mit einem roten Kleid, das mache ich nicht, aber das war ein weiterer Tipp, sozusagen dem eigenen vielleicht Bedürfnis, jetzt nicht ganz so auffällig zu sein, nicht folgen, sondern zu sagen, ich muss da in die Mitte, sonst sieht mich hier keiner. Das war sicherlich ein weiterer Punkt. Ich sage immer wieder, dass zu den Kernkompetenzen jedes Menschen, die feministisch unterwegs ist, Humor gehört. Und da braucht man sehr viel und sehr belastbaren Humor. Zu den Überlebensstrategien in solchen Fällen gehört sicherlich auch nie allein und sich nicht einzubilden, man sei die lonesome Cowgirl-Heldin, sondern diese Dinge reflektieren mit anderen. Ich führe mit Ute Saksowski beispielsweise ein Dauergespräch darüber, weil wir ja zu derselben Generation Professorinnen gehören und sie mit ihren feministischen Arbeiten ja auch immer wieder auf die gleichen sozusagen Widerstände stößt. Führe ein Gespräch darüber, dass wir immer sagen, irgendwann veröffentlichen wir die Sammlung des Best-of der Unverschämtheiten, Ignoranzen, Abwertungen und so weiter, die uns so begegnen. Das Wichtige daran ist aber nur, ob wir das veröffentlichen oder nicht. Das Wichtige ist, dass wir darüber reden. Und dass ich nicht so etwas verschweige, weil es nicht in die Erfolgsbiografie passt.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist trotzdem nervig. Also im Minimum ist es nervig, immer wieder sozusagen damit konfrontiert zu werden, dass Leute durch Nichtwissen oder Ignoranz und so weiter einen da in so eine gewisse Ecke stellen. Das ist nicht richtig Jura. Wie sehr gehen Sie da ins Gespräch? Gehört das auch zur Strategie? Oder haben Sie da Strategien, das da immer wieder bei Null anzufangen, die Leute abzuholen, wo sie noch sind, zu versuchen zu überzeugen? Oder sagen Sie auch manchmal, nee, das ist jetzt nicht meine Baustelle?
Ich glaube, ein wichtiges strategisches Element ist zunächst mal zu lernen und sich auch immer wieder zu prüfen, ob man fair unterscheidet zwischen denen, die keine Ahnung haben und da einfach mal so eine Bemerkung fallen lassen und denen, die so mittelironisch negativ abwertend meinen und denen, die wirklich sozusagen aggressiv Dinge bekämpfen und dann meistens ja auch eine sehr viel breitere Agenda haben und nicht mehr ins Gespräch gehen wollen, sondern das Gespräch eigentlich immer durch das eigene Tun schon beenden. Und je nachdem, wen ich vor mir habe, gehört es zu den Strategien des Umgangs damit, diese Unterscheidung dann fruchtbar zu machen. In dubio würde ich sagen, und das ist für mich einfach auch als Mensch so, in dubio sprechen. Und in dubio, das sage ich auch oft, sich nicht zu schade sein, es nochmal und nochmal und nochmal zu erklären. Und auch nicht bei allen immer zu denken, was sind das denn für Frauenfeinde? Das sind die meisten nämlich nicht. Sondern viele haben einfach keine Ahnung. Und viele leben in Verhältnissen, die das nicht von sich aus wertschätzen, na, dann muss ich es Ihnen beibringen. Ist halt langwierig. Und da gehört vielleicht auch noch ein Punkt dazu, immer unter Berücksichtigung der eigenen Ressourcen. Ich habe mich da auch nicht überfordert. Ich bin ja nicht die wandelnde Gender-Erklärerin oder die Dauerinstanz zu allen Fragen, die sie zur feministischen Rechtswissenschaft immer stellen wollten. Man sollte sich da auch nicht, oder Frau oder wir oder ich, sollte mir da auch nicht zu viel auf die Schultern laden, denn die Schultern sind immer nur begrenzt breit.
Wenn Sie jetzt in das Gespräch reingehen und der grundlegende Vorwurf ist ja der, das, was wir da machen, dieser Feminismus, das ist eben Ideologie und wie Sie sagen, das ist eine Position und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun und auch mit Recht nichts. Was ist Ihr Pitch, um das einfach zu entwaffnen, diesen Vorwurf? Warum stimmt es einfach nicht?
Ich glaube, ich würde immer versuchen, an einem konkreten Fall, Beispiel, Thema, von dem ich annehmen kann, dass mein Gegenüber es interessant findet, zu zeigen, wo da eine Gender-Dimension drin ist, wo eine geschlechtsbezogene Ungleichheit eine Rolle spielt, wo das, und das ist immer für mich der Punkt, da bin ich vielleicht auch zutiefst Wissenschaftlerin, wo es interessanter wird, wenn man diese Brille zusätzlich aufsetzt. Weil ich zutiefst überzeugt bin, dass jedenfalls die meisten im wissenschaftlichen Kontext, mit denen wir reden, aber auch sozusagen in gesellschaftspolitischen Debatten darauf positiv reagieren, wenn es ein Mehr an Verständnis gibt, wenn eine Perspektive sozusagen was austrägt. Und wenn ich zeigen kann, dass ich die Gender-Perspektive nicht nur vor mir hertrage als man müsste und man sollte und so weiter, nicht nur als Programm, sondern als ein Instrument, was ich anlegen kann, und dann kommt da sozusagen mehr bei rum, dann wird es produktiv, dann wird es bunter und dann wird es interessanter. Dann, glaube ich, gelingt mir was. Und Gender eben als eine Perspektive, eben nicht als Position, sondern als Perspektive zu begreifen und als analytischen sozusagen Frame, als Rahmung, als einen Zugriff, der mir ermöglicht, mit jedem Problem der Erde irgendwie umzugehen, mit dem Risiko oder mit der Eventualität, mit der Option, bei bestimmten Themen auch zu sagen, nö, gibt's keine Geschlechterdimension. Super, machen Sie weiter so. Aber diesen Test zu machen.
Ja, schön. Ich habe das Gefühl, das ist auf einem natürlich niedrigeren Niveau das, was wir versuchen hier im Podcast zu tun, nämlich rechtspolitische aktuelle Entwicklungen aufzugreifen und aufzuzeigen, was ist die Gender-Perspektive und warum ist es deswegen noch interessanter, darüber zu sprechen. Das wäre zumindest unser Anliegen. Ich glaube, wir müssen kurz ein bisschen springen, thematisch, weil wir mit Ihnen natürlich gerne noch über das Bundesverfassungsgericht reden würden und über Ihre Rolle als Bundesverfassungsrichterin. Sie sind, das habe ich ja eingangs gesagt, seit 2011 Richterin des ersten Senats. Und als Sie benannt wurden, war etwas, was man natürlich immer wieder über Sie las. Es ist die erste offen lesbische, feministische Richterin. Und auch Sie haben selbst mal gesagt, ich gehöre ja nicht zu dem Mainstream, der das Gericht lange geprägt hat. Und das war ja auch so, als Sie an das Gericht kamen, war der erste Senat ein sogenannter Schneewittchen-Senat gewesen. Es gab genau eine Richterin und 7 Richter. Und das ist ja jetzt anders. Ja, also jetzt haben wir ja erstmals dieses Jahr mehr Frauen als Männer am Gericht. Und auch mit Frau Hertel, die unlängst benannt wurde, die erste ostdeutsche Richterin. Macht es einen Unterschied, wer an Gerichten und auch wer am Bundesverfassungsgericht Recht spricht?
Ja, natürlich macht es einen Unterschied. Wobei ich sofort dazu sagen würde, dass die Institution eine stärkere Prägekraft hat als das Individuum. Es macht einen Unterschied, aber die wesentlichen Rahmenbedingungen setzt das Gericht mit seinen Regeln, seiner Kultur, seinen Traditionen und all dem. Das ist wirkmächtiger. Und dennoch verschiebt jeder Mensch an diesem Gericht dieses komplizierte Gebilde, was ja auch eine kleine Institution ist, immer wieder ein Stückchen. Das Ganze profitiert insofern auch von jedem neuen Mitglied des Gerichts, aber vor allen Dingen davon, dass diese Mitglieder je unterschiedlich sind. Und das ist im Design politisch ja angelegt durch die Vorschlagsrechte der unterschiedlichen Parteien und der gleichzeitigen Zweidrittelmehrheit, die erforderlich ist, wenn wir gewählt werden, sodass sie im Grunde genommen eine politische Vielfalt eingebaut haben und die Extreme rausgeschmissen haben. Denn bei einer Zweidrittelmehrheit brauchen sie immer eine Zustimmung der Opposition, jedenfalls in den alten bundesdeutschen Verhältnissen. Ob das in Zukunft so ist, das könnte es auch komplizierter machen, das werden wir sehen. Aber das sorgte ja dafür, dass jeder sozusagen seine Leute vorschlagen kann, heißt eine weltanschaulich-politische Nähe attestierte, aber niemanden durchbringen konnte, der so gruselig weit weg ist von den je anderen, nämlich der Opposition, dass er nicht mehr wählbar ist. Das ist wichtig. Und dieses sozusagen ist ein Kernargument für Vielfalt, also Diversity on the Bench, für Vielfalt in Gerichten. Und von da würde ich mal sagen, ist es ein ziemlich leichter Schritt, zu weiteren Vielfaltskriterien zu kommen, zu denen auch Geschlecht, Herkunft, biografische Prägung, Familiensituation und Ähnliches gehört. Traditionell haben wir am Bundesverfassungsgericht diesen Code, politische Vielfalt ist relevant. Es gab einen heimlichen Code, die regionale Herkunft gilt als relevant, auch die religiöse Prägung gilt als relevant und de facto galt das männliche Geschlecht als relevant und die heterosexuelle Familienidentität als relevant. Das hat sich ein Stück weit geändert, aber darüber nachzudenken, warum da was relevant ist und eine Vielzahl an Kriterien, die unsere Gesellschaft eben mitprägen, dort für wichtig zu halten, das, glaube ich, ist ein echter Fortschritt. Insofern, ja, jede Neue macht da was aus, aber vielleicht nicht so viel, wie man so denkt. Vor allen Dingen lässt sich nicht prognostizieren, wie wir jeweils urteilen.
Würden Sie denn sagen, dass Sie Ihr Amt feministisch ausüben? Also ist das Ihr Anspruch oder verbietet sich das sogar vielleicht?
Ich habe vorhin versucht zu sagen, dass das Feministische für mich keine Position ist und schon gar keine Ideologie oder Ähnliches, sondern eine Möglichkeit, die Welt besser zu verstehen. Und insofern wüsste ich nicht, wie ich Richterin sein sollte, ohne feministisch zu sein. Ich glaube sogar, dass es allen Richterinnen und Richtern gut tun würde, diese Kompetenz mitzubringen. Denn immerhin hat man in sehr vielen Verfahren vom Steuerrecht über Strafrecht bis sonst wohin mit Verhältnissen zu tun, die auch durch die sozusagen Demarkationslinie Geschlecht geprägt sind. Und wenn man das gut verstehen will, sollte man besser sozusagen eine feministische Perspektive wirklich als Kompetenzperspektive einbringen. Insofern kann ich auf die Frage nicht gut reagieren, weil ich weiß nicht, wie man es anders machen sollte, wenn man es gut machen will.
Ich habe noch mal eine Nachfrage, glaube ich, zur Frage davor. Sie haben gesagt, ja, es macht einen Unterschied und die unterschiedlichen Perspektiven machen einen Unterschied. Können Sie vielleicht noch mal ausbuchstabieren, warum?
Ja, es gibt ein Framing. Es gibt eine Rahmung von Fällen, die entschieden werden müssen. Und diese Rahmung hängt damit zusammen, als was für ein Problem ich den Fall überhaupt begreife. So ein Sachverhalt wird an Gericht herangetragen, schon sozusagen durch die juristischen Filter gegangen, wenn anwaltlich vertreten, beim Bundesverfassungsgericht ja oft auch ohne anwaltliche Vertretung. Die größeren Fälle dann werden auch noch sachverständig begleitet und dazu gibt es Fachliteratur und so weiter und so weiter. Sodass Sie ohnehin schon eine Vielfalt von Perspektiven da haben. Aber wenn Sie selbst als Berichterstatterin für Ihre Kollegen und Kolleginnen einen Fall aufbereiten, fangen Sie irgendwo an, den Schwerpunkt zu setzen. Betonen etwas oder halten etwas für weniger wichtig. Erzählen eine Geschichte. Und schon diese Geschichte über, was ist der Konflikt, fällt ein Stück weit anders aus, je nachdem, welches analytische Verständnis Sie von Welt haben. Das Paradebeispiel dafür sind die Kopftuchentscheidungen, wo sich das dann ja auch sozusagen juristisch erheblich auswirkt. Ob es sich im Ergebnis auswirkt, da wäre ich jetzt wieder eine Runde vorsichtiger. Aber den Konflikt um ein religiöses Kleidungsstück in einer öffentlichen Institution, sage ich jetzt mal allgemein, anzufangen bei der öffentlichen Institution und der Neutralität der Schule oder der Justiz und so weiter. Oder anzufangen bei der Religionsfreiheit der Frau. Oder anzufangen bei den beruflichen Chancen von Frauen mit Migrationshintergrund und Angehörigen einer Minderheitenreligion. Oder anzufangen bei klassischen Diskriminierungen in der Arbeitswelt im Hinblick auf Religion und Geschlecht. Das sind wirklich unterschiedliche Zugriffe. Mhm. Und nochmal gesagt, ich glaube nicht, dass es zwingend, oder ich wüsste bislang nicht, dass das zwingend am Ende die Frage determiniert, rechtmäßig oder rechtswidrig, verfassungsgemäß oder verfassungswidrig. Aber die Komplexität eines Falles, der Sachverhalt schon, also rein empirisch, aber auch der dogmatische Zugriff stellt sich anders dar. Insofern spielt es wirklich eine große Rolle für die Perspektivierung, die ich im Zugriff auf einen Fall nehme oder mit einer feministischen Perspektive insgesamt und dann am besten noch mit einer anspruchsvollen intersektionalen Perspektive auf Ungleichheitsverhältnisse insgesamt an solche Fälle ranzugehen.
Völlig einverstanden. Eine Frage noch zum Bundesverfassungsgericht, die vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat. Das ist eine Beobachtung, die ich gerade mache, wenn ich mit Leuten spreche, die insbesondere keinen juristischen Background haben. Die beobachten zu Recht, dass Gerichte und insbesondere das Bundesverfassungsgericht in der Regel in Verfahren entscheidet, also wenn sie öffentlich sind, wenn sie besprochen werden, deren Gegenstand von großer politischer Tragweite ist. Ja, um so ein paar Beispiele zu nennen, eben die Hartz-IV-Sanktionen, da waren Sie Berichterstatterin, der aus Ihrem Senat oder aus dem ersten Senat kam unlängst, wurde das BND-Gesetz in beiden Teilen gekippt, heute Antiterror-Datei. Und auch in der Corona-Krise, da waren es auch vor allem um unterinstanzliche Gerichte, die immer mal über tagespolitische Entscheidungen entscheiden mussten und die auch nicht selten kassiert haben. Und da entsteht so ein Eindruck, dass Gerichte Politik machen. Ist das so?
Nein. Wenn Gerichte ihren Namen weiter verdienen wollen und wenn Gerichte nicht suizidal die einzige Ressource für ihre Legitimation aufs Spiel setzen wollen, dann stimmt das nicht. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht Gerichte weltweit gesprochen gibt, die sozusagen in die Sphäre des Politischen schlittern. Und das würde ich als Krise bezeichnen. Aber fürs Bundesverfassungsgericht würde ich nach wie vor mit voller Überzeugung sagen, wir intervenieren in die Politik. Unser Mandat ist es, Politik zu kontrollieren und die Räume, die Politik füllen darf, auszuleuchten. Aber wir arbeiten juristisch. Und das Einzige, wovon wir leben, und gerade auf Dauer so ein sozusagen akademisches Gericht wie das Bundesverfassungsgericht, wenn man es international vergleicht, das Einzige, wovon wir leben können und womit wir uns Akzeptanz verdienen können, ist deutlich zu machen, dass eine politisch umstrittene Frage, manchmal ja auch ethisch, religiös und so weiter, zutiefst umstrittene Frage, von uns nur juristisch angeguckt wird. Und dass unsere Rationalität eine juristische ist. Also eigentlich gibt es drei Komponenten. Die Rationalität eine juristische ist, wir die Frage uns nicht selbst aussuchen, sondern immer als responsiver Akteur auf etwas reagieren, wo Leute Klärungsbedarf anmelden. Das ist ganz wichtig und einer Begründungspflicht unterliegen. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Akteuren. Wir müssen, und das ist sehr, sehr gut so, begründen und müssen auch ein Stück weit und dürfen begründen, wenn wir unterschiedlicher Auffassung waren über abweichende Meinungen und Ähnliches. Aber das ist ein großer Unterschied. Insofern ist das überhaupt kein Fehlschluss, das Bundesverfassungsgericht im Politischen mitzuverorten. Aber die Arbeitstechnik ist die entscheidende Differenz.
In dubio pro Gesetzgeber, habe ich gelesen, haben Sie dazu ja auch in einem DJBZ-Interview mal so formuliert.
Ich glaube, das gehört dazu. Dieses in dubio pro Gesetzgeber hat mich, als ich anfing, natürlich insofern ein Stück weit erstaunt, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, Karlsruhe interveniert da so mächtig. In der Praxis des Gerichts interveniert Karlsruhe fast nie. Und dieses in dubio pro Gesetzgeber setzt da noch einen drauf. Denn, und das passt zu Ihrer Frage vorher, wir ersetzen nicht die Politik. Wir sind der Sicherheitsgurt, dass bei der Politik niemand unter die Räder kommt. Und dass Politik auch mit Opposition und Kritik funktioniert. Aber wir ersetzen nicht Politik. Und das heißt auch, es gibt viele Dinge, die ich an der Wahlurne als Wissenschaftlerin, als Bürgerin ganz dezidiert so oder so entscheiden würde. Aber nicht als Verfassungsrichterin.
Ich würde gerne nochmal den Bogen zu einem anderen Thema zurückschlagen, nämlich dass Ihr rechtspolitisches Engagement oder auch Ihr politisches Engagement, was wir ja zu Beginn der Folge schon angesprochen haben, Sie sind auch langjährig im DJB-Mitglied und Sie haben sich ja auch bei vielen anderen Themen rechtspolitisch sehr verdient gemacht und auch sehr erfolgreich mit Ihrem Engagement zum Beispiel gegen häusliche Gewalt, für ein Gewaltschutzgesetz, aber auch für das Professorinnenprogramm sind Sie in Erscheinung getreten. Und ich würde gerne zu dem Thema Gegenwehr gegen Feminismus noch mal eine Frage stellen. Diese Gegenwehr gegen Feminismus und gegen auch Errungenschaften der Gleichstellungspolitik nimmt zu. Sie haben es schon angesprochen. Und es wird mit einer neuen Rhetorik versucht, Gleichberechtigung als so sehr radikal feministisches ideologisches Projekt zu diskreditieren. Es gibt diese Erzählung, es gäbe so etwas wie eine Gender-Diktatur, die jetzt verhindern würde, dass Meinung frei geäußert werden. Und es gibt da ja auch noch so andere Stichworte wie Gender-Gaga oder auch Cancel Culture jetzt ganz aktuell. Ist es eigentlich schlichte Auseinandersetzung in einer Demokratie oder müssen wir da vielleicht genauer hinsehen?
Wir müssen da genauer hinsehen. Und das passt zu der Differenzierung, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben, zwischen denen, die nichts wissen und trotzdem mal so eine abfällige Bemerkung machen, dringend sprechen. Zwischen denen, die was wissen und wirklich da skeptisch und anderer Meinung sind, dringend auch sprechen und diskutieren und denen, die aggressiv unterminieren, dass man überhaupt was zu sagen hätte. Und da stellt sich dann ernsthaft eine Frage, wann ein Gespräch noch Sinn macht, wann man es noch führen sollte, weil dort, und das ist ja die Debatte des Redens mit rechts, eventuell das Risiko mit jedem Gespräch einhergeht, Menschen eine Plattform zu geben, die kein Gespräch suchen, sondern Destruktion und Attacke. Und insofern, finde ich, muss man da sehr stark unterscheiden. Die Rhetorik hat sich verändert über die letzten Jahre, was diesen sozusagen Antifeminismus und Antigender angeht. Die Strategie ist professioneller geworden und fügt sich eben ein in eine größere populistische, nationalistische, auch rassistische Strategie, die auch kompliziert mit Gender arbeitet. Denn das ist ja nicht mehr schlichte, plumpe Frauenfeindlichkeit, sondern das ist natürlich das Protegieren von patriarchalen Geschlechterordnungen, die aber auch rhetorisch durchaus geschickt daherkommen. Das ist so ein bisschen wie die Attacke auf den Rechtsstaat im Namen des Rechtsstaats oder die Attacke auf die Demokratie im Namen der Demokratie. Wer ist das wirkliche Volk? Und so geht es ja hier auch darum, wer definiert den wirklichen Feminismus. Auch das ist nicht ganz neu. Wir hatten schon immer Frauen, die sich als Frauen bewegt und feministisch definiert haben und aus meiner Perspektive hochgradig sexistisch, bevormundend patriarchale Thesen in die Welt gesetzt haben. Insofern nicht ganz neu, aber professioneller, mit mehr sozusagen Ressourcen dahinter, politisch gefährlicher eingebettet und insofern auch sehr, sehr ernst zu nehmen.
Wir sind ja hier der Podcast des Deutschen Juristenbundes, deswegen würde ich gerne nochmal die Frage stellen, wo sehen Sie denn eigentlich aktuell den drängendsten Handlungsbedarf für feministisches Engagement, also für eine Gleichberechtigung der Geschlechter? Worüber sollten wir vielleicht im DJB sprechen? Was sind da so die Hot Topics, wo Sie sagen würden, da gibt es aktuell die größten Baustellen?
Mein Eindruck ist schon, dass die Frage, die Sie eben aufgeworfen haben, eine der wirklich wichtigen Fragen ist, denn diese Sympathien quer durch alle Gesellschaftsschichten und auch alle politischen Lager für eine sehr scharfe antifeministische Rhetorik und eine Diffamierung von allem, was mit Gender zu tun hat, die ist gefährlich. Insofern ist das ein Thema und es ist nicht leicht, sich da sozusagen fit zu machen und auch das zu verstehen, was da wo, wie, wann passiert. Das finde ich ist ein Thema, weil es die Rechtspolitik mit betreffen wird, wenn dort Ressentiments Platz greifen oder sich verfestigen, die eigentlich aus anderen Sphären kommen, aber dann in rechtspolitischen Debatten eben auch um sich greifen. Das ist das eine. Das zweite ist nach wie vor die soziale Frage als Geschlechterfrage. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie da nochmal was verschärft und nochmal deutlich macht, dass nämlich im Rahmen der Corona-Pandemie die gesellschaftlichen Ungleichheiten, die wir ohnehin haben, also fehlende Bildungschancen, Prekarisierung im ökonomischen, schlechte Arbeitsbedingungen etc. pp. Weithin Frauen treffen, weithin migrantische Frauen treffen, also sich mehrere Ungleichheiten da auch immer kreuzen. Aber das, was wir an sozusagen gesellschaftlichen Ungleichheiten in der Welt haben, in dieser Pandemie nochmal doppelt sichtbar verschärft wird und wir uns darum umso mehr sozusagen kümmern müssen. Insofern ist die soziale Frage als Geschlechterfrage, man hätte ganz klassisch gesagt, die Klassenfrage als Geschlechterfrage eine, die nach wie vor unbeantwortet ist. Und das kann in einem derart wohlhabenden Land, das auch noch einen ziemlich ausgebauten Sozialstaat seinen eigenen, wie der Bundesrepublik Deutschland, eigentlich nicht sein. Und will damit nicht sagen, dass da nichts passiert oder nichts passiert ist. Ganz im Gegenteil, gerade die Reaktionen auf die Corona-Pandemie zeigen auch, dass da was zusammengedacht wird. Das ist ja nicht abwesend das Thema, ganz im Gegenteil. Aber da muss was passieren. Und der letzte Punkt, den ich nach wie vor immer wieder machen würde, aber insofern habe ich keine hot new topics, sondern very hot old topics anzubieten, ist Gewalt. Und ich finde, dass in der Gewaltdebatte, und so sage ich es jetzt auch ganz gezielt, die Frage nach Gewalt im Kontext Pornografie und Prostitution zu wenig adressiert wird. Deutschland hat da empirisch eine Entwicklung zu verzeichnen, die hochproblematisch ist als Magnet für Frauenhandel in die Prostitution weltweit. Und ich finde, das wird zu wenig angegangen. Das sind immer noch die IGIT-Themen, wo man sich auch sehr, sehr unbeliebt macht, ganz schnell als intolerante, viktorianische, moralanhängige, irgendwie merkwürdig Feministin. Aber das sind die krassen Ungleichheiten, die mehr Aufmerksamkeit erfordern. Insofern wäre das für mich der weitere Punkt.
Ja, darf ich noch eine Frage stellen, Selma?
Absolut. Ich habe gerade gedacht, Frau Wehr hat ja jetzt zum Schluss ein durchaus in der feministischen Szene selbst stark umstrittenes Thema angesprochen.
Total.
Und vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung sozusagen für die Frage, die dich interessiert, Dana.
Ja, ich glaube, ich steige mit der Frage mal anders an. Genau, und zwar, was mich noch interessieren würde, ist, es gibt zunehmend einige frauenpolitische Akteurinnen, die sich von anderen emanzipatorischen Kämpfen, zum Beispiel von Kämpfen für die Stärkung der Rechte und der Selbstbestimmung von Menschen, die trans sind, sehr unter Druck sehen. Wie schätzen Sie das ein?
Ich nehme die Kontroversen häufig als tragisch wahr, weil eine Differenz oder sogar eine Frontstellung aufgemacht wird, die weder analytisch noch politisch in irgendeiner Weise überzeugt und menschlich sehr schmerzhaft ausfällt oft. Und insofern finde ich diese scharfen Differenzen, die dort sozusagen in den jeweiligen Szenen ausgetragen werden, die beunruhigen mich, da ist was sehr Tragisches dran. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere für den Feminismus oder die Frauenbewegung mit der Diskussion um Trans- und Interrechte nochmal eine Welle der Herausforderungen über diese Bewegung schwappt, die wir ja nicht zum ersten Mal erleben, sondern es gab zum Beispiel in den Verfassungsdebatten nach 1989 eine intensive Diskussion über die weißen Privilegien der deutschen Frauenbewegung, wo die Antirassismusfrage ganz massiv in Frage stellte, wer hier noch sozusagen wirklich feministisch unterwegs ist. So wie heute eine Transfrage ganz massiv in Frage stellt, wer denn sozusagen den richtigen Feminismus prägt, etc. pp. Insofern ist das eine der Intersektionalitäts-, Mehrdimensionalitätsfragen, eine der Anfragen an den Feminismus, seinen eigenen Idealen und Ansprüchen gerecht zu werden, nämlich so etwas wie eine wirklich inklusive, aber auch pluralistisch tolerante Gleichheit voranzutreiben.
Frau Bär, ich glaube, wir könnten Sie ewig weiter mit Fragen löchern. Ich glaube aber auch, dass es klug ist, wenn wir zum Schluss kommen. Wir haben noch eine letzte Frage. Sie sind noch 2 Jahre am Gericht. Es ist in Deutschland so, dass Bundesverfassungsrichterinnen auf 12 Jahre gewählt werden. Die sind in 2 Jahren bei Ihnen vorbei. Wenn Sie sich was wünschen könnten, welchen Fall würden Sie gern in diesen 2 Jahren nochmal entscheiden?
Die Frage habe ich mir ehrlicherweise noch nie gestellt. Sie ist mir aber schon mal gestellt worden, ganz am Anfang. Und da habe ich immer gesagt, Lohngleichheit. Ich hätte immer gerne einen richtig guten Fall zur Lohngleichheit, weil ich es als eines der schwierigsten und immer noch eben ungelösten Probleme in unserer Gesellschaft, auch in der EU insgesamt weltweit eigentlich begreife, aber die Deutschen da wirklich wahnsinnig blamabel schlecht dastehen.
Also die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz.
Genau, und ich würde es jetzt etwas schärfer formulieren. Interessiert hätte mich natürlich nicht die unterschiedliche Bezahlung, sondern die Lohndiskriminierung. Und das ist ja ein anderer Punkt. Ich würde dennoch auf Ihre Frage nicht sagen, den Fall wünsche ich mir. Zum einen, wir haben wirklich viel zu tun. Es ist nicht so, dass ich noch weitere große Fälle verkraften würde. Zum Zweiten, was ich in dem Gericht sicherlich auch gesehen habe, aber was ja auch meinem Grundverständnis von feministischen Perspektiven der Rechtswissenschaft entspricht, ist, es gibt kaum einen Fall, der nicht auch eine feministische Betrachtung verdient. Insofern ist es ja nicht so, dass wenn ich, und ich bin als Berichterstatterin im Arbeitsrecht, im Wissenschaftsrecht, im Bereich des sozialen Sicherungsrechts und so weiter unterwegs, ist ja nicht so, dass ich zu wenig über Genderfragen nachdenken kann. Ganz im Gegenteil. Ich kann ja in ganz vielen Fällen und muss in ganz vielen Fällen darüber nachdenken. Und insofern fehlt mir da eigentlich irgendwie nichts.
Okay, allerletzte Frage. 2 Jahre Gericht. Wo denken Sie danach über Genderfragen nach?
Der deutsche Gesetzgeber hat ja bei Professoren und Professorinnen in das Gesetz reingeschrieben, dass das Hauptamt am Bundesverfassungsgericht liegt, aber das Nebenamt an der Universität weiter aufrechterhalten wird. Und insofern habe ich die Möglichkeit, zurückzukehren auf die Professur. Und Sie sagten das anfangs, das ist eine auf eine Art einzigartige Professur, was bedeutet, auf 2 Hochzeiten zu tanzen, nämlich in einem Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien und an der juristischen Fakultät. Das kann anstrengend sein. Es kann aber auch wahnsinnig viel Spaß machen und sehr viele sozusagen intellektuelle Überraschungen bereithalten und mir ermöglichen, mit sehr vielen Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu arbeiten, die einfach total spannende Ideen und Fragen weiterhin haben. Insofern gibt es da schon was, wo ich sagen würde, naja, ich kann dann Wissenschaft machen. Das ist immer noch eine der großartigsten Dinge, die man so tun kann. Und ich kann ein Stück weit von dem, was ich jetzt sozusagen lernen durfte am Gericht, weitergeben. Ich darf unterrichten, ich kann Arbeiten betreuen. Das ist was ganz, ganz Tolles. Wie weit und wie lange ich das dann da alles noch mache und was ich sonst noch mehr im Leben einfallen lassen möchte, keine Ahnung. Die 2 Jahre werden sehr, sehr gefüllt sein. Und der Wunsch, den ich eigentlich habe, ist, mich danach mal kurz hinzusetzen, tief Luft zu holen und mich zu fragen, was ich jetzt wirklich wollen würde. Aber wir schauen mal, was dann kommt.
Ja, sehr spannend. Und ich meine, Sie haben ja auch noch den Grundstein jetzt gerade gelegt für eine ganz andere Option, nämlich vielleicht noch als Star in den sozialen Medien durchzustarten. Mit Ihrer Vorlesung zur Rechtssoziologie sind Sie ja jetzt auch bei Twitter recht real. Liebe Frau Bär, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sind wir denn schon startklar für die Fundstücke?
Ja.
Einmal durchgeatmet.
Feministische Fundstücke.
Wie bei jeder Folge Justitias Töchter dürfen natürlich auch heute die feministischen Fundstücke nicht fehlen. Und wie immer bei unseren Fundstücken wird unser Gast, Susanne Bär, als krönenden Abschluss ihr Fundstück vorstellen. In dieser Rubrik der feministischen Fundstücke stellen wir ganz viele unterschiedliche Dinge, Kurioses, Interessantes, Inspirierendes und Spannendes aus der feministischen Rechtspolitik vor. Und ich würde sagen, Selma, willst du heute starten?
Ja, ich darf heute starten und ich habe was mitgebracht. Ich habe einen Preis mitgebracht. Ich habe eine Auszeichnung mitgebracht und zwar eine Auszeichnung, von der ich hoffe, dass die EmpfängerInnen es nicht als Auszeichnung wahrnehmen. Es ist nämlich der Goldene Zaunpfahl. Er wurde gerade im November wieder vergeben, online natürlich. Es gab eine digitale Feier. Und es ist ein Preis, eine Auszeichnung für besonders absurdes Gender-Marketing. Und ausgezeichnet wurde diesmal ein Kinderspielzeug mal wieder. Es sind häufig tatsächlich Gegenstände oder Werbeaktionen für Kinder. Und der Hintergrund dieses Preises ist eben, aufmerksam zu machen auf Werbung, auf Spielsachen, auf, es wurde vor ein paar Jahren zum Beispiel mal ein Leselernbuch ausgezeichnet, was es einmal in Pink Leselerngeschichten für Mädchen und einmal in Blau Leselerngeschichten für Jungs gab. Und eben darauf hinzuweisen, dass so halt besonders plump Geschlechterstereotype reproduziert werden und auch durch irgendwie Forschung und so weiter darauf zu verlinken, dass das durchaus problematisch ist. Und ich möchte jetzt auch kurz zum Anlass nehmen, auf andere Initiativen hinzuweisen. Es gibt noch eine andere, auch glaube ich sehr bekannte, die Pink Stinks. Die haben einen Positivpreis für den pinken Pudel für besonders gelungene Werbung, aber sind eigentlich auch eine Protest- und Bildungsorganisation, die sich genau das vorgenommen hat, nämlich sexualisierte, sexistische Werbung. Und kritisiert eben Geschlechterrollen in Medien und in Werbung und die Initiative Klischeefrei. Da ist auch übrigens der Deutsche Juristinnenbund seit kurzem Mitglied. Da geht es darum, zu unterstützen, bei der Berufs- und Studienwahl eben nicht von Klischees und Stereotypen beeinflusst zu sein. So. Und ich finde das ein sehr gutes Anliegen. Einerseits, weil ich mich immer wahnsinnig aufrege über solche Sachen, aber andererseits, weil das ja auch durchaus man interessant darüber nachdenken kann, ob das eigentlich auch ein rechtliches Problem sein könnte. Ne? Also da gab es ja die Dissertation von Berit Völzmann vor nicht allzu langer Zeit zu sexistischer Werbung und die halt, wie ich finde, völlig zu Recht ausgehend vom Gleichstellungsauftrag Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz die Frage gestellt hat, inwiefern eigentlich so Geschlechterrollenstereotypen, die in Medien und in Werbung perpetuiert werden, dazu beitragen, dass eben auch Strukturen nicht überkommen werden. Und ob das sozusagen mit dem Verfassungsauftrag man da nicht dagegen vorgehen müsste.
Ja, und Berit hatte doch auch in ihrer Dissertation richtig einen schönen Vorschlag entwickelt, wie man das in so einem Gesetzesvorschlag auch mal umsetzen könnte, ne?
Ja, genau. Also Vorschläge gibt es, die sind auf dem Tisch auf jeden Fall.
Ja, prima. Ich habe auch was mitgebracht und zwar eine Gerichtsentscheidung aus Anfang Dezember und zwar vom Landgericht Frankfurt vom 3.12. Mhm. Genau. Und das ist eine Entscheidung, das fand ich sehr spannend. Da geht es um eine klagende Person, die nicht-binäre Geschlechtsidentität hat und diese Person buchte eine Bahnfahrkarte übers Internet und musste dann in einem Buchungsformular angeben eine Anrede und konnte dort auswählen zwischen Herr und Frau. Und diese Person klagte dann gegen das Unternehmen, was diese Bahnfahrkarten vertreibt übers Netz, auf Unterlassung und Entschädigung und stützte das auch unter anderem auf das AGG. Und das fand ich eine sehr interessante Entscheidung, weil das jetzt so der erste Fall war in dem Kontext, der mir jetzt so untergekommen ist, über den ein Gericht entschieden hat. Und das Landgericht hat, fand ich, auch eine sehr interessante Entscheidung getroffen. Und zwar haben die Ansprüche nach dem AGG zwar abgelehnt, weil sie eine Diskriminierung in dem konkreten Fall deshalb abgelehnt haben, weil es keinen Bezug zu der vertraglichen Leistung gab. Also diese Bahnfahrkarte konnte quasi gebucht werden. Es führte jetzt nicht zu einem Ausschluss irgendwie von dieser vertraglichen Leistung. Aber es wurde ein Unterlassungsanspruch bejaht, und zwar aus § 823 und 1004 BGB, also ein zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch. Und der wurde deshalb bejaht, weil das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzt worden sei. Das ja das Anerkennen der geschlechtlichen Identität auch schützt. Und da hat das Landgericht argumentiert und sich dabei natürlich auch auf die einschlägige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten dritten Option gestützt, dass zu dem Schutz der geschlechtlichen Identität eben auch der Schutz der Anrede gehört und dass die Anrede ja auch von immenser Bedeutung ist für die Persönlichkeit. Und wurde auch nochmal ausdrücklich festgestellt in der Entscheidung, dass dieser Schutz auch nicht erst dann eingreift, wenn es irgendwie zu einer Personenstandsänderung gekommen wäre, sondern dass der eben unabhängig davon greift und dass hier in dem konkreten Fall auch die klagende Person nicht irgendwie eine Duldungspflicht hatte. Und das im Ergebnis ist in dieser Entscheidung dieser Unterlassungsanspruch bejaht worden. Und das fand ich interessant. Mal schauen, das wird mit Sicherheit nicht bei der Entscheidung des Landgerichts bleiben. Aber ich denke, das ist doch eine Rechtsentwicklung, die man auf jeden Fall beobachten sollte.
Ja, ich fand es auch total spannend. Das ist wirklich ein tolles Beispiel von sozusagen verfassungsrechtlich inspiriertem Zivilrecht, was mich ja immer sehr interessiert. Und davon abgesehen, dass ich da überhaupt nicht mitgehe, dass das AGG da nicht hilfreich ist in dem Fall, finde ich das auch eine total, total spannende Entscheidung, ja. Frau Bär, Sie dürfen dazu wahrscheinlich nichts sagen.
So ist es.
Sie haben schon so beredt geschwiegen zu meinem ersten Fundstück. Das hätten wir natürlich einpreisen müssen in dieser Folge. Na gut. Aber jetzt sind wir umso gespannter auf Ihr Fundstück und wir dürfen völlig hemmungslos sozusagen hier drauf reagieren.
Ja. Ja, insofern haben Sie mir eine schwierige Frage gestellt, weil ein rechtspolitisches Fundstück würde wahrscheinlich bei mir sofort eine Art impliziter Kommentierung beinhalten und da würde ich mich jetzt rollenkonform schon zurückhalten wollen. Außerdem wäre es natürlich ein leichtes gewesen, die gesamte Streit durchzugucken, weil die Publikationsstrategie der Streit der Feministischen Rechtszeitschrift ist ja immer die Fundstücke, die in Mainstream-juristischen Medien nicht abgedruckt werden, abzudrucken und genau solche Entscheidungen, die ein Stück weit sozusagen die Window of Opportunity, also die Chance offerieren, nochmal zur kreativeren Rechtsdurchsetzung irgendwie zu motivieren. Insofern wäre das meine Quelle gewesen, habe ich aber nicht genommen. Und jetzt benutze ich einen Trick. Ich habe auch eine zweite Quelle nicht genommen, die ich aber bei der Gelegenheit schnell erwähnen möchte, nämlich das Fundstück Ulrike Helmer Verlag mit den Klassikerinnen der feministischen Theorie oder der Frauenforschung, der feministischen Theorie aber. Denn das sind wunderbare Bände, die jetzt gerade neu auflegen, unter anderem von Ute Gerhardt mit herausgegeben, einer der großen sozusagen Vorkämpferinnen überhaupt feministische Rechtswissenschaft. Und da gibt's in Band 1 von sozusagen Luise Otto, Lilly Braun, Clara Zetkin, Anita Augsburg bis Marie Juchert irgendwie ganz tolle Texte, die ihre Aktualität wirklich nicht eingebüßt haben. Das wäre eigentlich mein Fundstück gewesen, aber dann dachte ich, die wollen doch was Aktuelleres. Die wollen doch irgendwas im Feld der Rechtspolitik. Und das, was mich persönlich sozusagen überrascht und erfreut und inspiriert hat, war der Global Gender Response Tracker. Global Gender Response Tracker ist nämlich ein Projekt von UNDP und UN Women, also zwei Organisationen der Vereinten Nationen, und zwar sozusagen dem Frauenrechte-Branch und dem Armutsbekämpfungsflügel. Und das passt irgendwie zu meiner Sicht auf diese feministische Welt, immer sozusagen die Dinge zusammenzudenken und vor allen Dingen Klasse, Armut, Prekarisierung und so weiter als Geschlechterfrage mit zu begreifen. Also die haben sich zusammengeschlossen, UNDP und UN Women, und haben einen Global Gender Response Tracker aufgesetzt. Damit monitoren sie, also beobachten sie weltweit die Reaktionen von Staaten auf die Covid-Pandemie. Wow. Über Gesetzgebung und haben so eine Kategorisierung, wo werden die Problemlagen, die gerade Frauen ganz heftig treffen, explizit adressiert, wo werden sie implizit mitgeschleppt und wo gibt es keine oder eine wirklich defizitäre Reaktion. Das ist ein Dokument, also es ist natürlich online zu finden, und das ist wirklich, fand ich sehr interessant, weil es viele Beispiele listet und auch sozusagen exemplarisch nennt, wie in einer solchen weltweiten, grundlegenden Herausforderung für alle eben genau diese feministische Perspektive, eine Genderkompetenz eingebracht werden kann, um beispielsweise steuerfinanzierte Pandemieprogramme, Kompensationsprogramme, Arbeitsmarktprogramme etc. 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 sozusagen gendergerecht, geschlechtergerecht, gleichberechtigt, einfach grundrechtskonform zu gestalten. Und das ist eine tolle, also hat mich überrascht, ich kannte es vorher nicht, finde ich ein schönes Beispiel dafür, im Zusammenwirken verschiedener Organisationen mit wissenschaftlicher Kompetenz, rechtspolitisch sozusagen Ideen zu generieren, wie man es besser machen kann. Insofern Global Gender Response Tracker war mein Fundstück.
Super, ja, das klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr wichtigen Tool, gerade für auch rechtspolitisch Aktive wie jetzt uns hier im DJB, das uns bestimmt auch helfen kann und nochmal inspirieren kann für unsere weitere Arbeit und auch die Forderungen. Und da ist es ja immer gut, auch nochmal mit Daten und Beispielen argumentieren zu können. Von daher super.
Immer, immer gut, immer gut. Gerade wenn man so Ideologie macht wie Feminismus. Das ist immer gut, wenn man dann Zahlen, Daten, Fakten hat. Ja. Vielen Dank, Frau Bär. Vielen Dank für dieses Fundstück. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin ganz inspiriert. Und ja, wie immer, wir verlinken alle Fundstücke, alles, was hier so en passant an interessanten Organisationen, Publikationen genannt wurde, in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn es 2021 feministisch, rechtspolitisch, juristisch hier weitergeht.
Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.